solche Entscheidungen treffen kann. Ja, ich mag dich.
Grüße euch sehr herzlich. Ihr Lieben, wir haben einen so wunderbaren Lobpreis gehabt, dass ich denke, wir sind in einer inneren Hochkonjunktur. Unsere Seele ist aufgebaut. Und dann würde ich sagen, wagen wir es doch, dem ultimativen Schreck zu begegnen heute Morgen. Darüber möchte ich sprechen, über den ultimativen Schrecken, nämlich unser Sterben. Hat jemand darüber schon mal nachgedacht? Ich glaube, uns bleibt keine andere Wahl. Jede Krankheit, jeder Schmerz, jeder Bericht in der Zeitung, der Unfälle darlegt und so weiter, erinnert uns daran, wir sind endlich. Gut, wir wollen einen Text lesen. Ich weiß gar nicht, ob er euch bekannt ist. Der ist weithin nicht predigtbar. Ich habe das noch nie gehört, dass jemand das gewagt hätte. Heute immer weniger, weil wir unser Glück auf dieser Erde suchen. Auch Christen. Wir sind so erdbezogen, dass wir die Ewigkeit und unser aller Ziel fast aus dem Blick verlieren. Und darum 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben, der uns dazu bereitet hat. Das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust abzuscheiden, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Der Satz wird eingeleitet mit der Feststellung, wir wissen. Das ist ja schon mal außerordentlich. Die meisten Menschen wissen, was Sterben, Tod und Ewigkeit betrifft, sozusagen nichts. Was für ein Vorrecht. Was für ein Privileg. Paulus spricht hier zu wiedergeborenen Christen, nicht zur Menschheit allgemein. Wobei jeder Mensch natürlich durch die Gnade Gottes in diesen Fokus geraten kann, nämlich ewiges Leben haben zu dürfen und dass dieses ewige Leben einmal unsere Vollendung sein wird. Wir wissen. Ihr Lieben, das ist mir ein großes Anliegen heute Morgen, dass wir zumindest mehr wissen als bisher. Und dass wir den Paulus ernst nehmen, wenn er sagt, wir Christen haben eine Erkenntnis, einen Wissensstoff, der alle Psychologie, alle Soziologie, alle Naturwissenschaft und alles, was die Welt an Erkenntnis aufbietet, bei weitem überragt. Das müsste uns schon zu einem jubelnden Stoßseufzer bringen. Ich weiß, das Stoßseufzer liegt uns näher. Denn genau davon spricht auch Paulus zunächst. Er ist Realist. Und komme gleich auf Vers 2 zu sprechen, um später auf Vers 1 zurückzukommen. Wir seufzen und sehnen uns. Ich glaube, das ist so großartig formuliert, um die Todesfrage, die Sterbefrage in unserem Leben zu interpretieren. Was geht da bei uns ab? Wie empfinden wir uns da? Welche Gedanken, welche Gefühle durchströmen Geist und Herz und Seele? Ja, wir seufzen. Was wird das werden, wenn ich sterbe? Was passiert dann mit mir? Einige sind schon so in meiner Richtung. Ich werde in diesem Jahr 80. Da hat man den Eindruck, naja, das war's. Das war's? Da würde ich auf keinen Fall heute Morgen hier stehen, ihr Lieben. Da würde ich aber heute Morgen euch abgerufen haben. Und ich wäre nie auf den Impuls meiner Frau eingegangen, spricht da mal über Sterben und Tod. Auf keinen Fall. Ihr Lieben, wer kann da freizügig drüber reden? Über das Schrecklichste, was über den Menschen hereinbricht? Niemand kann ja den Gedanken denken, es gäbe eine Welt ohne ihn. Was ist denn, wenn wir weg sind? Dann ist alles weg. So empfinden wir. Wir können uns ein Leben ohne Zukunft, ohne Ewigkeit überhaupt nicht vorstellen. Selbst dieser Gedanke ist im Alten Testament bereits schon vorhergesagt worden, prophezeit worden. Gott hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und darum kommt kein Mensch an diesem Gedanken je vorbei. Ich bin eigentlich für mehr bestimmt als Essen und Trinken, Sex und Arbeit. Es gibt mehr. Es gibt ein hohes, ein überragendes Ziel, das uns allen bestimmt ist. Und das uns heute Morgen wirklich in ein neues, in eine neue Art eines seelischen und geistlichen Hochs führen soll. Ich hoffe nicht, dass uns der Tiefdruck erreicht, um in der Begrifflichkeit eines Barometers zu bleiben. Ich klopfe da manchmal drauf, welches Klima kommt. Ja? Und da merkt man an der Nadel, in welche Richtung sie sich verschiebt. Gibt es Regen oder gibt es Sonne? Gibt es ein Tief oder gibt es ein Hoch? Und es ist gut, wenn du heute Morgen mal auf dein geistliches Barometer klopfst und feststellst, wo bist du eigentlich eingerastet, beim Tief oder beim Hoch? Und darum ist es so wichtig, dass wir diesen Text heute Morgen hören und dass wir ihn ganz tief verinnerlichen, und zwar mit der ganzen Realität, die hier zur Sprache kommt. Darum seufzen wir. Ja, wenn man an den Tod denkt, können trübe Gedanken, ein innerer Tiefdruck auftauchen. Das freut mich an der Bibel, dass sie nicht schwärmerisch ist, dass sie nicht in einer falschen Fantasie die Dinge auf den Punkt bringt, sondern immer da anknüpft, wo wir sind, nämlich auf dieser Erde, mit all ihren Begrenzungen, Beschränkungen und Herausforderungen. Darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, das heißt mit unserer Leiblichkeit, mit einer anderen, mit einer neuen Leiblichkeit überkleidet werden. Das ist natürlich Bildersprache, weil das Unbegreifliche nicht in Begriffe gebracht werden kann, die dieser Erde angehören. Und darum ist es immer auch ein inneres Suchen und Ringen und Kämpfen um die Wahrheit der Heiligen Schrift, weil Gott uns ja in menschlicher Sprache begegnet, um uns überhaupt erreichen zu können, damit wir ihn verstehen. Ja, Gott weiß, wir seufzen, wenn wir an den Tod und an die Zukunft denken. Er weiß aber auch zugleich, wir sehnen uns nach einer schlüssigen Antwort. Er will nicht, dass wir als gläubige Christen an dieser Stelle unwissend, unbedarft und ziellos sind. Wir sehnen uns danach, dass mit unserem Leib, der zerbrechen wird, der im Tod, im Sterben, im Grab, in der Erde verwest und wir höchstens noch ein paar Knochen finden werden. Andere, nicht wir. Wie sollen wir damit umgehen? Gibt es auf dieses Szenario, auf diese bedrückende Tatsache, die Arme und Reiche, Junge und Alte gleicherweise treffen wird, eine Antwort? Er betont noch einmal, der Paulus, im Blick auf die Frage, gibt es eine Antwort? Gibt es eine Antwort auf diese bedrückende Tatsache, dass wir sterben müssen? Ja, er sagt, solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Mit Krankheit, mit Schmerzen, mit allerlei Umständen. Dann stirbt jemand aus der Familie, aus der Verwandtschaft. Oder ich selbst erleide einen Unfall und bin schwer behindert. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wir sind sozusagen vom Tod täglich umfangen. Wir haben uns nicht in der Hand. Wir haben nichts in der Hand. Es ist alles Gnade, dass wir im Moment noch hier relativ gesund sitzen. Es ist Gnade Gottes. Und doch, solange wir in dieser Hütte, da steht nämlich im Urtext nicht Hütte, sondern Zelt. Allein dieses Wort Zelt, das in der antiken Welt bei den Griechen umgangssprachlich immer für den Leib gebraucht wurde, zeigt an, wie zerbrechlich wir sind. Ja, wenn dann ein kräftiger Sturm einmal kommt und so unter das Zelt hineinbläst, dann kann man richtig sich vorstellen, wie das in alle Winde zerstöbert. Es ist weg, nichts hält. So ist unsere Leiblichkeit. Auf unsere körperliche Existenz ist auf dieser Welt keine große Hoffnung zu setzen. Darum sind auch die Krankenkassen so schlecht dran und die Pharmazie so gut. Ja. Die Pharmazie tut alles, damit wir uns einigermaßen körperlich fit fühlen. Und wir tun ja alles vermutlich, einige sind vermutlich auch im Fitnesszentrum und versuchen alles, ihr Zelt sozusagen wieder richtig flott zu halten, damit man darin wohnen kann. Da ist nichts gegen zu sagen. Aber Paulus sagt auch, die körperliche Fitness ist zu wenig Nütze. Im Vergleich zu dem, was uns der Glaube schenkt. Der Glaube ist zu allem Nütze, für diese Zeit und für jene Welt, für die Ewigkeit. Noch einmal zurück, solange wir in diesem Zelt sind, seufzen wir und sind beschwert. Allein das hat mir persönlich geholfen, bestimmten Strömungen auch in Gemeinden bei Wort und Geist zum Beispiel standzuhalten, die immer wieder behaupten, wenn ich glaube, ist alles toll, ist alles fit, ist alles klar, steht nichts in Frage, bin ich immer gesund, bin ich immer gut drauf, bin ich immer reich, der Herr schenkt mir alles auf dieser Erde. Durch solch einen Text bin ich gewappnet und sage, nein, das ist nicht die Sicht der Bibel. Die Bibel sagt, dass wir die Realität wirklich erkennen, erfahren sollen. Ja, wir werden sie erfahren, ohne dabei umzukippen und in Resignation oder Depression zu geraten. Und dann kommt Paulus und sagt, wir wissen. Und jetzt sollten wir neugierig sein, was weiß er eigentlich? Was weiß er? Was weiß er in Bezug auf Sterben und Tod? Wie geht er in aller Kürze auf diese Frage ein? Wir könnten eine ganze Woche hier zusammensitzen, um alles zu sagen, was über Sterben und Tod und Ewigkeit zu sagen wäre. Da gibt es unendlich mehr Stoff, also heute Morgen nur einige Aspekte, die uns weiterhelfen können. Denn wir wissen, das ist einmal eine Gewissheit. Wir haben eine Gewissheit, dass es eine Antwort gibt in 5 Vers 1, dass es eine Antwort gibt auf die Frage nach der Zerbrechlichkeit meines Lebens, meiner irdischen Existenz. Wenn unser irdisches Haus, dieses Zelt, wieder wörtlich formuliert, dieses Zelt abgebrochen wird, ein ganz radikaler Begriff, da bleibt nichts mehr übrig. Ein ganz radikaler Begriff, abgebrochen. Katalyse steht da im Griechischen. Eine radikale Auflösung aller Bestandteile. Das wartet auf uns, ihr Lieben. Irdisch gesehen. Das ist der Tod. Das ist der Sterben. Radikale Auflösung. So haben wir einen Bau. Ich muss jetzt wieder das griechische Wort benutzen, um den krassen Unterschied zu erkennen. Dann haben wir einen Bau. Da steht Oikodome. Da steht das Wort Haus und Dom. Kennt ihr einen Dom? Ja? Ein gewaltiges Gebäude. Oikodome. Das stabilste, größte, stärkste, wiederum ein Bild, was es auf Erden gibt. Das steht im Vergleich zum Zelt. Unser Zelt verschwindet im Sturm dieser Welt in einem Augenblick. Aber dieser Dom, dieser neue Leib, diese neue Wirklichkeit, die Gott bereithält für jeden, der an ihn glaubt, überragt alle unsere Vorstellungen von Architektur oder von Biologie oder von Konstruktion, von allem, was man sich vorstellen kann über eine neue Realität, die uns Gott schenken will. So haben wir einen Bau von Gott erbaut. Also nicht vom Vater und Mutter. Ja, nicht biologisch irgendwie in die Welt gekommen. Von Gott selbst erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht. Das heißt, keine irdischen Zerfallserscheinungen. Keine irdischen Zerfallserscheinungen. Das ewig ist, nie vergeht. Und dann wieder Urtext, in den Himmeln. Mehrzahlform. In den Himmeln. In unendlichen Größenordnungen und Welten werden wir uns dann befinden. Wir sind für immer und ewig aufgehoben in dem Augenblick, wenn wir sterben. Der Verdauungsprozess wird lange dauern, bis wir das verstoffwechselt haben. Aber vielleicht gibt es schon eine Ahnung bei euch. Eine Ahnung. Das ist ja ein Ding. Das ist ja unbegreiflich und doch glaubensvoll. Wir sollen es glauben. Ja, wir dürfen es sogar wissen, dass es so ist. Die Heilige Schrift, die Bibel, offenbart uns diese Dimension der Zukunft, dass der letzte Atemzug der Eintritt in die Herrlichkeit Gottes ist. Ja. Ja. Ja, ist beides richtig. Beides. Wie so oft. Es ist beides auch von Paulus bezeugt. Ja? Also einmal werden wir ja auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Da ist ja unsere Leiblichkeit gemeint. Und doch sagt die Bibel andererseits, wie auch in diesem Text, sobald wir sterben, sind wir beim Herrn. Also beides ist wirklich. Und dieser Text versucht einfach mal eine komprimierte Antwort sozusagen auf einen Punkt zusammengedrängt, ohne die Frage nach der Heilsgeschichte, nach der Wiederkunft und nach irgendwelchen Zwischenzuständen und so weiter zu ventilieren. Das alles wird mal außen vor gelassen. Alles wird hier auf den Hoffnungspunkt gebracht. Wir haben eine neue Realität. Wir sind im Himmel, wir sind in der Ewigkeit. Wir haben eine unvorstellbare, ewige, körperliche Konstruktion, die aber identisch ist mit unserem jetzigen Körper. Also, wenn ich einen von euch irgendwann in der Herrlichkeit wiedersehe, sagen wir mal den Klaus-Peter, dann werde ich ganz gewiss wissen, dass er das ist von Babenhausen. Ja, unsere Identität geht nicht verloren. Aber Fleisch und Blut kommen nicht ins Reich Gottes. Also unsere Körperlichkeit, die wir so lieben, das, was wir an uns mögen oder vielleicht inzwischen sogar hassen, weil es uns nicht mehr gefällt, hab keine Sorge, kommt sowieso nicht in den Himmel. Ja? Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erreichen. Aber es entsteht, und da gebraucht ja Paulus ein wunderbares Bild, er sagt, schaut euch einmal ein Weizenkorn an. Das fällt in die Erde. Und was passiert? Er stirbt. Und was passiert dann? Ein neuer Halm wächst empor. Im Sterbeprozess wächst ein neuer Halm empor. Er wird immer stärker, größer und dann kommt eine Ähre und dann kommen zig kleine Weizenkörner. Ein einziges Wunder. Und an diesem Naturwunder erklärt er, was Gott auch mit unserer Leiblichkeit tut. Unser Körper ist wie ein Weizenkorn. Dieses Weizenkorn zerfällt. Aber es zerfällt nicht einfach so. Es ist nicht einfach weg. Nein, Gott knüpft an unsere alte Leiblichkeit, an unsere alte irdische Identität an. Die geht nie verloren. Und etwas ganz Neues, Unvergleichliches, wird durch seine Schöpferkraft zustande kommen. Das ist seine Antwort. Natürlich, je mehr Antworten wir geben, umso mehr Fragen tauchen auf. Das ist immer so. Aber bleiben wir mal an dieser Stelle so, wie es hier steht. Also, wir haben einen Bau, wieder ein Bild. Ist alles bildhaft, weil eine Sachsprache nicht genügt. Wir haben einen Bau. Auch unser Haus, unser Körper ist ja im Grunde ein Haus. Darin wohnen Geist und Seele. Geist und Seele können aber auch ohne Haus leben, denn meine Identität liegt nicht im Körper, sondern im Geist. Das ist meine Identität. Seele und Geist. Die Geistseele kann ohne Leib leben, aber der Leib nicht ohne Geistseele. Das ist der Todes-, der Sterbevorgang, dass ich also im Sterben ich trenne mich von meinem Haus, von meinem Körper. Aber im Unterschied zur griechischen Unsterblichkeitslehre, wo gesagt wird, der Plato zum Beispiel hat gesagt, ja, ein Glück, wenn wir sterben. Da haben wir endlich diesen Quälgeist, diesen Leib los, der uns ein Leben lang sozusagen ein Gefängnis war, der den Vogel der Seele eingesperrt hat. Und nun im Tod wird die Seele frei und fliegt in die ewige Welt hinein. Und endlich ist der Leib am Ende und ich habe nie wieder was mit ihm zu tun. Ihr Lieben, da denkt die Bibel genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Unser Leib ist in der Bibel immer hoch wertgeschätzt. Der Leib ist von Gott gemacht, auch der irdische Leib. Deswegen können Christen nicht leibfeindlich sein. Ja. Unser Leib ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Aber wir haben einen irdischen Leib, wie Paulus einmal in 1. Korinther 15 sagt. Gibt es einen irdischen Leib, so gibt es auch einen ewigen Leib. Einen Leib der Herrlichkeit. Einen geistlichen Leib. Und das geschieht im Sterbeprozess, dass wir zunächst als Geistseele in die Herrlichkeit Gottes kommen mit einer Gestalt, die wir uns nicht vorstellen können. Es wird ja auch von Gott gesagt, Gott ist Geist. Ja, Gott ist Geist. Es steht nicht da Gottes Körper. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es gibt also eine Anbetung ohne Körper. Und dennoch ist unser Körper, wenn wir sterben, nicht für immer verloren, auch wenn er das Reich Gottes so, wie er war, nicht erreicht. Sondern er wird am Tage der Wiederkunft Christi in einem Zack verwandelt, in einem Augenblick. In einem Atomos steht im griechischen Grundtext. In einem unteilbaren Augenblick werden die Knochen, also Gott knüpft in irgendeiner Form an, das ist auch wissenschaftlich nicht undenkbar, weil ja Materie in Energie zerfällt oder verwandelt wird. Und darum, Gott ist es eine Kleinigkeit, aus einem verwesten Körper eine neue Gestalt zu formen. Wie Jesus das ja auch bewiesen hat bei Lazarus. Lazarus musste sich vorstellen im Orient, er war 4 Tage im Grab. Der Verwesungsprozess war so stark, dass die Martha Jesus warnte, halt dich zurück, er stinkt gewaltig. Ja. Also er war schon gar nicht mehr hinnehmbar, gar nicht mehr wahrnehmbar. Der Geruch des Todes war so entsetzlich und Jesus geht hin. Und was tut er? Er ruft hinein in die Grube. Lazarus, komm heraus! Und wenige Sekunden später kommt der verweste Leichnam heraus. Es war ihm keine Unmöglichkeit. Also was für uns unfasslich ist. Für Jesus keine Unmöglichkeit, einen verwesten Körper neu ins Leben zu rufen. Das nur auch zu deiner Frage. Das geschieht, wenn Jesus wiederkommt, aber hier hat er alles sozusagen auf einen Punkt gebracht und sagt, das ist unsere Hoffnung, der neue Leib. Wir kriegen den Leib nicht los, sondern der Leib, unser Leib wird verwandelt in eine ewige, herrliche, geistliche Struktur. Ja.
Und wer jetzt schon stirbt?
Geist, deine Geistseele, ja, kann man alles nachlesen, auch in der Offenbarung. Die Enthaupteten, die am Thron, am Altar, im Himmel sind und rufen, Herr, wie lange noch willst du das Geschehen auf der Erde zulassen, dieses Morden und Umbringen auch unserer Mitgeschwister, wie lange geht das weiter? Und es waren Geistseelen, die noch nicht vollendeten Gerechten. Steht dort im Hebräerbrief, die noch nicht vollendet, das heißt die noch Körperlosen, aber doch nicht Gestaltlosen. Wir müssen auch hier Körper und Gestalt unterscheiden. Wir haben, wenn wir in die Herrlichkeit eingehen, eine sichtbare Gestalt, aber noch nicht die körperliche Identität, die Gott uns zugedacht hat, wenn er unseren Körper auferstehen lassen will. Also all die Fragen, die haben, das merkt man auch hier im Text, die haben Paulus sehr bewegt. Herr, wie ist das? Wann, wie ist das? Kriegen wir den Leib gleich oder erst irgendwann? Aber überleg doch einmal, wenn wir nämlich die Zeitschiene hier verlassen, dann kommen wir in eine Realität, wo man die Zeit gar nicht mehr messen kann. Wo alles gegenwärtig ist, wo alles da ist. Also ich will euch nur darauf hinweisen, wir können immer nur in einem zeitlichen Nacheinander denken und Paulus bringt es hier sozusagen auf einen Punkt und sagt, Leute, darauf kommt es an. Denkt nicht groß nach, wie viele tausend Jahre muss ich auf meinen Leib warten? Nein, das ist irrelevant, das hat gar keine Bedeutung. Wenn ihr da seid, ist Gott voll am Werk und euch wird das neue, ewige Leben geschenkt. Wie auch andere Stellen sagen. Jesus sagt, seid nicht erschüttert, habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ein ähnlicher Text. Ja. Also wir haben sofort, wenn der Tod nach uns greift, die Heimat der herrlichen Welt Gottes, die wir dann genießen dürfen. Und dennoch, solange wir hier sind, solange die Körperlichkeit uns sozusagen begrenzt, darauf komme ich gleich noch zurück, Paulus nennt das nackt, wenn wir noch nicht das Wesentliche haben, wenn wir immer noch von Krankheiten und Schwächen geschüttelt werden, sind wir Seufzende und Beschwerte, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Wieder ein Bild. Er will den Sterbevorgang lieber nicht erleben. Entkleiden heißt sterben. Er will diesen Entkleidungsvorgang lieber nicht erleben. Am besten, Jesus kommt gleich. Aber da wissen wir vom Schächer am Kreuz, dem Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja. Und der Leib hängt am Kreuz. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Daran können wir die Unabhängigkeit der Geistseele vom Körper sehen. Ne? Bei Jesus auch, der ja während dieser Zeit im Totenreich war und hat das Evangelium verkündigt. Also das sind tiefe Geheimnisse und ich kann sie nur andeuten in der Hoffnung, dass der Geist weiter an euch arbeitet. So, und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wie sieht Paulus denn den Sterbevorgang geistlich und wie sollen wir darüber denken lernen? Noch einmal, wir wissen. Was wissen wir eigentlich? Vers 5. Der uns aber dazu bereitet hat, ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Ihr Lieben, der Heilige Geist, der Jesus aus dem Grab geholt hat und Geist und Seele und Körper wieder in Verbindung gebracht haben, so sagt Paulus in 1. Korinther 15 oder auch in Römer 8, dieser selbe Geist, der ist auch in uns, in unserem Körper, jetzt schon ist er in uns. Denn ausdrücklich sagt er ja, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das heißt, dieser unser Leib, wie krank, wie schwach, wie kaputt, wie zerstört, wie zerfallen er auch ist, ist der Tempel des Heiligen Geistes und er geht nie verloren. Gott wird ihn verwandeln in die ewige Seinsweise. Der uns aber bereitet hat, das ist Gott, der uns als Anzahlung, könnte man besser übersetzen, den Geist gegeben hat. Also wenn ich ein neues Auto kaufe, vielleicht sagen wir mal für 15.000 Euro und ich zahle 5.000 an, dann gehört mir schon jetzt das ganze Auto, obwohl ich nur eine Anzahlung habe. Aber das Auto gehört mir schon. So gehört mir jetzt schon das ewige Leben, obwohl der Geist nur eine Anzahlung ist. Mir nur einen Vorgeschmack für das künftige Leben gibt. Zum Beispiel Freude, Dankbarkeit, Frieden mit Gott, Hoffnung, ewiges Leben, Gewissheit des ewigen Lebens. Das alles sind schon zeichenhafte Hinweise, dass der Heilige Geist uns alle auf diese ewige Welt vorbereitet. Schon jetzt. Und darauf sollten wir achten. Ihr Lieben, mir tut es in der Seele leid, wenn ich bei christlichen Gruppen feststellen muss, die beten dauernd um Heilung, körperliche Heilung und immer mehr Besitz und dass es immer mehr gut geht und die Ewigkeit ist völlig ausgeblendet. Was sollen denn da die verfolgten Christen sagen? Ja? Bei denen Hab und Gut jeden Tag zur Disposition steht. Die verfolgt werden, die jeden Tag damit rechnen müssen, dass ihnen der Kopf abgehackt wird. Was sollen die denn im Vergleich zu dem, was uns heute im Westen am Herzen liegt, sagen? Andere Frage. Ja, also. Der uns aber dazu bereitet hat, nämlich die neue Leiblichkeit, das Leben in der Herrlichkeit Gottes zu empfangen. Das ist der Geist, der jetzt schon uns darauf vorbereitet. Darum sagt er in Vers 6, so sind wir trotz aller Übel dieser Welt, trotz aller Einschränkungen des irdischen Lebens und trotz unserer leiblichen Hinfälligkeit, sagt er, sind wir alle Zeit getrost. Sind wir alle Zeit getrost. Ihr Lieben, das wünsche ich uns, dass diese Gewissheit und diese Haltung uns wirklich erobert. Wir sind alle Zeit getrost. Wenn ich mich erinnere an Altersheimbesuche und sehe dort 70, 80, 90-Jährige, wie sie einfach starr in die Gegend reinschauen, als würden sie nichts sehen und nichts hören. Einfach nur ins Leere. Einfach nur völlige Leere. Das ist doch furchtbar. Ja. Ihr Lieben, vor uns steht kein Leerraum, sondern die Herrlichkeit Gottes. Und darum können wir alle Zeit, auch in schwierigen irdischen Situationen, getrost sein, wie hier Paulus es sagt. Weil wir Folgendes wissen. Solange wir in diesem Leib leben, also wohnen, sagt er, sind wir noch fern vom Herrn. Sind wir noch nicht in der herrlichen Realität. Also wir sind noch sozusagen im Vorraum, im Vorzimmer des Lebens. Wir sind noch im Übungsfeld auf die herrliche Welt. Wir sind noch in der Einstimmung darauf, dass etwas Großes, Neues auf uns zukommt. Wie ein Baby, das geboren werden soll, noch voll im Dunkeln ist und darauf wartet, dass eines Tages sich die Pforte öffnet und es das Leben in der Helligkeit und in all der Schönheit erkennen kann. So ist auch unser jetziges Leben eine vorläufige Form. Nicht das endgültige, wunderbare, herrliche, was Gott uns vorbereitet hat. Solange wir im Leib wohnen, man kann richtig an ein Baby denken, ja? Solange wir in diesem Leib wohnen, sind wir noch nicht auf dem Arm der Mutter. Sind wir noch nicht in den Armen des Herrn. Sind wir noch nicht im Haus der Herrlichkeit. Wir sind noch im eigenen Haus. Und daher kommt alle Sehnsucht. Wir spüren alle miteinander, dass wir eigentlich für ein anderes Haus bestimmt sind. Trudi und ich waren vor einer Woche bei einer Schwester. Ich habe Trudi hingebracht und dann anschließend wieder abgeholt. Da kommt sie mir entgegen und sagt, dieser Leib ist ein Gefängnis. Sie ist die Schwester. 78, glaube ich, ne, ist sie. Da sage ich zu ihr, nein, das steht nirgendwo in der Bibel. Das sagt der Plato. Ja. Ein biblisches Wort ist das nicht. Und dennoch, dieser Leib ist doch die Schranke für eine dichteste Gemeinschaft mit dem Herrn, mit der himmlischen Herrlichkeit und mit Jesus selbst. Wir sind doch durch unseren Leib sozusagen, wir stehen zwischen Zeit und Ewigkeit. Das ist die Schranke, die wir jetzt jeden Tag noch erleben. Und darum geht es uns manchmal auch nicht so gut. Manchmal geht es uns sogar sehr schlecht. Manchmal haben wir Ängste. Das alles ist irdisch und akzeptiert. Akzeptiert von Gott, weil das die Realität dieser Welt ist. Das ist sozusagen auch das Gericht Gottes über die sündige Welt, dass wir die Leiden unserer körperlichen Existenz erleben müssen. Also solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und noch nicht im Schauen. Und es gibt in der Tat immer wieder diese Ströme, die gab es auch schon immer. Wir wollen jetzt schon den Himmel sehen, wir wollen jetzt schon alles haben. Nein, die Schranke ist absolut, solange du im Leib bist, bist du in der Vorläufigkeit. Wir alle leben im Vorläufigen. Also das sollen wir wissen, sagt hier. Wir wissen, sagt er ja. Das sollen wir wissen. Wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Wir leben im Vorzimmer und noch nicht im Thronsaal. Alles wieder bildlich. Wir können uns die neue Welt noch nicht vorstellen. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und jetzt kommt wieder der seelsorgliche Zuspruch. Wir sind aber getrost. Wieder das Wort. Wir sind aber getrost, getröstet. Trotz aller Begrenzung. Wir sind aber getröstet. Und nun kommt die Zuspitzung und die unglaubliche, theologische Hochform des Paulus in diesem Text. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust. Wir haben Lust, den Leib zu verlassen. Das wünsche ich auch eurer Tochter, von die hinten auf dem letzten Platz sitzt. Ja. Was für eine Zuversicht, auch für euch als Eltern. Was für ein Trost. Wir dürfen, was den Tod betrifft, an diesem Punkt von Lust sprechen, ihr Lieben. Philipper 1,23. Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Wir dürfen von Lust sprechen und nicht von Trauer. Nicht von, das ist ja das Furchtbarste, das ist der ultimative Schreck, ja, zu sterben. Nein, das ist der ultimative Höhepunkt des Lebens, des irdischen Lebens, der ultimative Höhepunkt, vom Glauben zum Schauen zu kommen. Das ist das Höchste, auf das wir zugehen, alle, ohne Ausnahme, die wir an den Herrn glauben. Wir sind getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und nun die Konsequenz und daheim zu sein beim Herrn. Das ist der Punkt. Daheim zu sein beim Herrn. Also man kann den Leib verlassen, auf deine Frage nochmal, man kann den Leib verlassen und zu Hause sein beim Herrn. Das ist der Zustand, in dem wir uns direkt nach dem Tod befinden. Daheim beim Herrn. Im Urtext sind das also echt fantastische Begriffe, über die sich jeder freut, der die Sprache ein bisschen gelernt hat. Das heißt nämlich, im Leib bin ich einheimisch und wenn ich sterbe, bin ich ausheimisch. Ja. Ein Wortspiel sozusagen. Also im Sterben werden wir ausheimisch, aber daheim bei Gott. Wir haben eine neue, ewige, unverlierbare, unvorstellbar schöne, herrliche Heimat. Und daheim zu sein beim Herrn. Wenn wir das alles verstanden haben, ihr Lieben, wenn wir das wissen, nicht nur intellektuell, sondern wenn das unser Herz erreicht, unsere Gefühle durchdringt und unsere Resignation überwindet, wenn wir davon in einer tieferen Weise begeistert sind als nur über körperliche Heilung, die wir hier auf der Erde dann wann kriegen und dann doch wieder sterben müssen. Wenn das so ist, so sagt Paulus in Vers 9, weil das so ein gewaltiges Geschenk ist, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, nämlich hier in der Welt, dass wir ihm wohlgefallen. Das ist die ethische Konsequenz aus dieser Lehre vom Sterben, vom Tod und vom Empfang des herrlichen Lebens. Wir bieten alles auf, nicht weil wir müssen, weil wir sollen, weil wir unter Druck sind, nicht fromme Leistung, alles das nicht, aber wir sind so erfüllt und begeistert von diesen Gedanken, dass wir in jedem Fall dem Herrn wohlgefallen wollen mit allem, was wir tun. Und deswegen ist es keine Frage, ob ich die Sünde zulasse oder nicht. Nein, ich will sie. Ich will sie einfach nicht. Weil die Sünde, die ich zulasse, zerstört meine Hoffnung. Die Sünde, die ich zulasse, die zermürbt meinen Geist. Ja. Die trennt mich noch mehr als mein Körper von Gott. Denn die Sünde ist die absolute Trennung von Gott. Der Körper nur eine relative. Darum setzen wir auch unsere Ehre, also alles, was wir haben an innerer Energie, an Bereitschaft, an Glauben, an Hoffnung, an Liebe. Wir setzen alles dafür ein, ob wir zu Hause sind beim Herrn, dann sowieso, oder hier in der Fremde, dass wir ihm wohlgefällig leben. So, und dann kommt noch ein ganz kritischer Augenblick, mit dem er dann schließt. Er sagt, bedenkt bitte, wenn es um euer Sterben geht, dass euch der Herr eine Rechnung vorlegt. nicht eine Rechnung, die bedeutet, jetzt geht es darum, dass ihr bezahlen müsst. Eine ganz andere Rechnung, eine ewige Rechnung, wo dann draufsteht, das hast du gut gemacht. Und da hast du dich bewährt. Und an der Stelle warst du treu, dein Leben lang deiner Frau gegenüber zum Beispiel. Und hier hast du dich nicht in die Korruption der Welt eingelassen. Und an dieser Stelle hast du immer wieder geistlich reagiert, statt fleischlich und seelisch. Diese Rechnung, eine himmlische Rechnung. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange. Nicht im Paukenschlag ab in die Hölle. Seinen Lohn. Das Gericht, von dem hier die Rede ist, ist eine Art Preisgericht. Da werden Medaillen vergeben. Medaillen. Da gibt es, irdisch im Bild gesagt, die Silbermedaille, die Bronze, die Silber- und die Goldmedaille. Also es gibt Wertungen, was Gott fragt dann sozusagen, wie bist du mit dem Geschenk der Gnade, mit dem Geschenk der Rettung, mit dem Geschenk des ewigen Lebens, mit dieser Option, dass du meine Herrlichkeit erfahren wirst, wie bist du im irdischen Leben damit umgegangen? Hat dich das überhaupt interessiert oder war nach der Bekehrung ein Punkt? Schluss. Da hast du gedacht, ich bin doch bekehrt und das war's. Nein, es kommt eine Art Aufrechnung. Gott prüft sozusagen, was wir aus unserem geistlichen Leben in dieser Welt gemacht haben. Und das sollen wir auch bedenken. Ja? Wie gehen wir mit unserem Leben um? Habe ich den irdischen Fokus total im Blick oder habe ich den ewigen Fokus total im Blick? Den ewigen Fokus im Blick zu haben, bedeutet nicht, dass ich weltuntüchtig werde. Ganz im Gegenteil. Ich sehe die Welt mit neuen Augen. Und ich gebe mich in die Welt, in die Aufgaben, in das berufliche, familiäre, nachbarschaftliche, wo immer ich bin. Ich gebe mich beim Autofahren. Ich verhalte mich immer ehrenhaft wie ein Christ, weil ich das will, weil der Geist Gottes das mir sagt, weil er mir dazu hilft. Bedeutet nicht, dass ich dann perfekt bin. Das werde ich erst im Himmel. Aber ich setze alle Ehre da rein, damit ich ihm wohlgefällig bin und dass ich wirklich den Lohn Gottes eines Tages empfange, der nicht nur bedeutet, ich bin jetzt in den Himmel gekommen, sondern ich bin auch ausgezeichnet, weil ich dem Herrn gehorsam war und auch seine Gebote, seine Anweisungen beachtet habe. So wünsche ich euch allen viel Mut, viel Freude, Begeisterung, wenn ihr an den Tag eures Sterbens denkt. Ja? Denn dann geht's erst los. Amen.